Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht ja sogar willkommen zurück zur zweiten Folge von Jetzt erst recht, dem Podcast für Kriminalpolitik und Strafrecht. Mein Name ist Johanna Demel.
Und mein Name ist Jakob Horn.
Und wir sprechen heute ausnahmsweise nicht über ein besonderes Thema, sondern aus aktuellem Anlass über den Koalitionsvertrag, den ja mittlerweile alle Parteien angenommen haben und wollen diesen kriminalpolitisch unter die Lupe nehmen. Das machen wir aber zum Glück nicht alleine, sondern dürfen uns über zwei Gäste freuen, die live aus Berlin zu uns geschaltet sind.
Und zwar einmal mit Frau Professorin Dr. Elisa Hofen, Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medienstrafrecht an der Universität Leipzig und Richterin am Verfassungsgerichtshof des Freistaats Sachsen.
Und Dr. Ulf Burmeier, Vorsitzender und Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Richter am Landgericht Berlin und Co-Host des Podcasts Lage der Nation. Herzlich willkommen auch Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Aber damit nicht genug, denn am besten kann man über den Inhalt des Koalitionsvertrags reden, wenn man weiß, was sich diejenigen, die für diesen Inhalt verantwortlich sind, dabei gedacht haben. Deswegen haben wir im Vorfeld auch mit Vertretern der Ampelparteien gesprochen, nämlich mit dem Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner von der SPD, Till Steffen von den Grünen und Stefan Thome von der FDP.
Bevor wir jetzt thematisch richtig eintauchen, möchten wir gerne mit ein paar Warm-up-Fragen beginnen. Herr Burmeier, der Koalitionsvertrag für Sie in drei Worten.
In drei Worten, jetzt muss ich ein bisschen basteln. 3 Sekunden ist schon einfacher. Ein großes Versprechen.
Sehr schön.
Frau Hofen, was ist im Koalitionsvertrag nicht drin, was Sie sich aber drin gewünscht hätten?
Tja, also der Koalitionsvertrag deckt tatsächlich eine Menge dessen ab, was wir uns gewünscht haben. Ich hätte mir noch, wir kommen auf das Thema ja zu sprechen, vielleicht noch ein bisschen klarere Bekenntnisse an der einen oder anderen Stelle gewünscht, was die Leihmutterschaft angeht, auch bei der Strafzumessung. Und aber das ist so etwas sehr Strafrechtswissenschaftliches, die Reform der Tötungsdelikte, das war sowas oder ist so etwas, auf das wir in der Strafrechtswissenschaft ja immer gewartet haben, dass das irgendwann kommt. Aber da war mit zu rechnen, dass die Politik das nicht unbedingt ganz vorne auf die Agenda setzt.
Herr Burmeier, die größte Ressortüberraschung für Sie?
Jetzt bei allen Ministerien?
Ja.
Na, ich denke, Nancy Faeser fürs Innenministerium war für mich jedenfalls eine große Überraschung und zugleich auch eine sehr positive Überraschung. Insofern bin ich sehr gespannt zu sehen, wie sie auf der bundespolitischen Bühne reüssieren wird, denn ich denke, das Innenministerium ist vermutlich das Haus in Berlin neben dem Verkehrsministerium, wo mit dem härtesten eisernen Besen gekehrt werden muss. Da sind jahrzehntelang Dinge in die falsche Richtung gesteuert worden. Und nach allem, was ich höre, ist die neue Hausleitung da genau die richtige.
So, Frau Hofen, wir haben jetzt eben kurz darüber gesprochen, was nicht drin ist im Koalitionsvertrag. Aber was ist denn drin, worüber Sie sich besonders freuen?
Also ganz besonders freut mich die Richtung, in die die Kriminalpolitik sich entwickeln will. Nämlich, das wird auch immer wieder betont, evidenzbasiert, nicht mehr einzelfallbezogen, sondern wirklich schauen, was braucht das Strafrecht wirklich. Das finde ich fast wichtiger als die einzelnen Punkte, die aber auch, also da sind wirklich ganz viele tolle Dinge dabei, Entkriminalisierung, Bestrebungen stehen für mich ganz oben. Insbesondere Leihmutterschaft hatte ich eben schon angesprochen, das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Aber auch das in Richtung ein bisschen ja moderneren Strafrecht. Denken geht, wenn man zum Beispiel über die audiovisuelle Aufzeichnung der Hauptverhandlung spricht.
Gut, dann sind wir, denke ich, nach dieser ganz kurzen kleinen Aufwärmungsrunde ganz gut gewappnet, um in den Koalitionsvertrag einzutauchen. Johanna, magst du mit dem ersten Thema beginnen?
Wir starten jetzt gleich mal mit Ultima Ratio, und zwar der Entrümpelung des Strafrechts. Das ist ja ein ganz spannender Aspekt im Koalitionsvertrag. Und seit Jahren beklagen JuristInnen die Ausweitungen im Strafrecht, obwohl es ja eigentlich Tatbestände gibt, die historisch längst überholt sind. Das soll jetzt nun geändert werden. Und Frau Hofen, Sie haben es ja bereits angesprochen. Ein Wort, was hierbei immer wieder fällt, ist evidenzbasiert.
Und Herr Thome von der FDP sagt uns dazu Folgendes.
Evidenzbasiert heißt ja auch systematisch herangehen, nicht zufallsgetrieben, dass einmal etwas ins Auge fällt, das ist auch nicht verkehrt, aufgrund eines Ereignisses sich mal eine Sache genau anzuschauen, das darf man natürlich, aber evidenzbasiert heißt auch systematische Vorgehensweise, das heißt also, die beiden von Ihnen beschriebenen Vorgehensweisen schließen sich ja nicht aus, einerseits innerhalb des BMJ, früher BMJV, es ist ja zurückgeführt worden auf den Kern der Rechtspolitik, was ich richtig finde. Ja, manche lamentieren vielleicht über den Bedeutungsverlust, weil der Verbraucherschutz jetzt woanders hingewandert ist. Aber ich finde es nicht völlig verkehrt, wieder zu sagen, wir machen Rechtspolitik im Kern. Und das Recht soll ja weder verbraucherfreundlich noch verbraucherfeindlich sein. Weder handelsfreundlich noch handelsfeindlich. Von daher finde ich das eine richtige Herangehensweise. Also im künftigen BMJV Mitarbeiter dran zu setzen, da Vorbereitungen zu treffen, die aber auch flankiert werden sollten durch eine Kommission, vielleicht von Hochschullehrerinnen, Hochschullehrern oder auch Praktikern, die darauf hinweisen, wo vielleicht auch Dinge veraltet sind, obsolet geworden sind oder wo das Strafrecht nicht das optimale Mittel ist, um Fehlentwicklungen entgegenzuwirken.
Das klingt ja jetzt nach einem großen Vorhaben, Frau Hofen. Ist das denn jetzt der Aufbruch in eine große Strafrechtsreform?
Ich bin gespannt. Also die FDP hatte das schon lange auf der Agenda. Wir hatten da auch in der letzten Legislaturperiode schon einige Gespräche geführt. Und die Richtung ist schon wichtig. Ich weiß nicht, wie groß letztendlich der Wurf sein wird. Aber die Richtung stimmt. Nämlich, das sind ja zwei Aspekte. Einmal evidenzbasierte Kriminalpolitik. Das würde ja nicht nur Entschlackung des Strafrechts umfassen, sondern auch Fragen, wenn wir neue Tatbestände einführen, dass man das nicht übers Knie bricht, sondern wie gesagt evidenzbasiert handelt. Also mal schaut, ist das denn wirklich erforderlich? Was haben wir für Daten? Wo sind tatsächlich die Probleme? Das bedeutet aber auch, dass wir bestehende Normen auf den Prüfstand stellen. Also es gab ja einige Gesetze, die relativ spontan eingeführt wurden. Das neue Sexualstrafrecht zum Beispiel. Dass man da jetzt schaut, was hat sich in der Praxis bewährt, was nicht, was ist vielleicht problematisch, dass man dann auch mal korrigierend eingreift. Und wie gesagt, nicht zuletzt auch, dass man sich das StGB mal anschaut und überlegt, was kann denn da weg? Denn das ist etwas, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast nie stattgefunden hat. Das liegt auch einfach an den Dynamiken in der Politik. Man reagiert auf Einzelfälle, man reagiert auf mediale Berichterstattung über bestimmte Verbrechen. Und das geht natürlich in aller Regel immer nur in die Richtung, da brauchen wir mehr, da muss mehr passieren. Und dass man sich mal hinsetzt und kritisch durchschaut, was im StGB brauchen wir eigentlich noch und was nicht, das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
Herr Burmeier, wie zuversichtlich sind Sie, dass das konkret umgesetzt werden kann?
Nun, ich denke, wir haben alle keine Glaskugeln, in denen wir lesen können, wie das Strafgesetzbuch in 4 Jahren aussehen wird. Aber ich bin insofern relativ zuversichtlich, als die Grünen und die FDP ja ganz starke liberale Traditionen haben und auch eine gesunde Skepsis gegenüber den Effekten, die ein Strafrecht haben kann. Und auch in der SPD gibt es da immerhin Anknüpfungspunkte, auch wenn die rechtsstaatlich-liberale Tradition vielleicht in den letzten Jahren nicht ganz so zur Blüte gelangt ist in der Sozialdemokratie. Ich würde noch einen Punkt ergänzen wollen zu dem evidenzbasiert. Es geht sicherlich darum, dass man einige Straftatbestände generell in Frage stellt, dass man sich die Frage stellt, ob die noch erforderlich sind. Ebenso wichtig wäre mir aber, dass man an der richtigen Stelle ein wenig nachschärft. Und da ist das Stichwort die sogenannte Garantiefunktion des Strafrechts. Wir denken immer darüber nach, dass das Strafrecht sicherstellen muss, dass bestimmte Dinge strafbar seien, weil argumentiert wird, es gäbe ein gesellschaftliches Bedürfnis, dass Dinge bestraft werden. Aber das Strafrecht hat ja quasi spiegelbildlich dazu auch die Funktion zu sagen, was erlaubt ist, was eben nicht von einem Straftatbestand erfasst ist, das ist dann eben auch erlaubt. Wenn es moralisch kann man das vielleicht noch anders beurteilen, aber jedenfalls rechtlich wird es nicht mehr missbilligt. Und deswegen sind Straftatbestände so gefährlich, die man landläufig als Gummitatbestände bezeichnet, wo einfach von vornherein nicht klar ist. Da gibt es also, was gemeint ist oder was erfasst ist und was nicht. Und da gibt es dann quasi einen Kern dessen, was klar strafbar ist. Und darum herum gibt es so einen Hof, so einen Graubereich. Auf Englisch sagt man so schön Penumbra. Das finde ich so ein schönes Wort. Das ist so wie bei der Mondfinsternis, wenn es noch so ein bisschen um die schwarze Scheibe herumleuchtet. Und diesen Bereich, finde ich, den sollte man möglichst klein halten. Der Gesetzgeber sollte sich die Mühe machen, klare Straftatbestände zu schaffen, die quasi eine klare Trennlinie ziehen zwischen dem Erlaubten und dem Nicht-Erlaubten. Und da fallen mir vor allem Straftatbestände ein, wie die Datenhehlerei, gegen die Gesellschaft für Freiheitsrechte ja auch Verfassungsbeschwerde erhoben hat. Mir fallen einige Straftatbestände aus dem Computerstrafrecht, die nachgerade kontraproduktiv sind, einfach weil sich zum Beispiel IT-Expertinnen nicht mehr darauf verlassen können, bestimmte Sicherheitslücken zu suchen und dann zu melden.
Herzlichen Dank. Dann, Jakob, möchtest du an der Stelle weitermachen?
Ja, sehr gerne. Wir machen weiter mit einem Thema, das doch beachtliche Teile der Berichterstattung während der Koalitionsverhandlungen, vor allem auch in den sozialen Medien, geprägt hat, nämlich mit der Legalisierung von Cannabis. Einige Länder sind diesen Schritt ja schon gegangen, die Niederlande zum Beispiel, Portugal, viele US-amerikanische Bundesstaaten. Und nun soll also auch in Deutschland der Verkauf und Konsum von Cannabis legal möglich werden. Dazu steht im Koalitionsvertrag das Folgende. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Und das Ganze soll dann nach 4 Jahren mit Blick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen evaluiert werden. Dieser Schritt lag sicher für diejenigen, die das jetzt begrüßen, lange in weiter Ferne. Die letzten 16 Jahre war die Union ja durchgängig an der Regierung beteiligt und mit der war eine solche Legalisierung sicher nicht zu machen. Die Union stand und steht dieser Legalisierung ja sehr kritisch gegenüber, wenngleich auch mit etwas abenteuerlicher Begründung hier und da. Man erinnere sich da an die berühmten Sätze der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig von der CSU. Die sagte, Cannabis sei eben kein Brokkoli, oder ihre Vorgängerin Marlene Mortler, die erklärte, Cannabis sei eben verboten, weil es eine illegale Droge sei. Der Fairness halber, das waren jetzt nicht die einzigen Argumente gegen eine Legalisierung, aber der Standpunkt der Union war und ist da doch relativ klar. Und diese Legalisierungsinitiative wird natürlich auch Auswirkungen auf bisherige strafrechtliche Praxis haben, denn Cannabis fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Nach § 29 dieses Gesetzes wird zum Beispiel aktuell noch mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer Betäubungsmittel zum Beispiel unerlaubt anbaut, veräußert oder erwirbt. Im Grunde steht also alles in irgendeiner Form Gewerbliche, was mit Betäubungsmitteln zu tun hat, unter Strafandrohung. Da gibt es zwar bei geringeren Mengen auch milde Justizpraxis, aber insbesondere in Bayern beispielsweise wird da noch relativ stark sanktioniert. Und warum diese Wende in der Drogenpolitik jetzt kommt, das haben die Parteien so begründet. Zunächst Till Steffen von den Grünen.
Uns geht es bei der Legalisierung von Cannabis schlicht und einfach darum anzuerkennen, dass die repressive Drogenpolitik nicht erfolgreich war. Also nicht, weil wir sagen, Cannabis ist in jedem Fall ungefährlich. Natürlich hat Cannabis auch seine spezifischen Risiken und Gefahren. Und ich würde auch nicht sagen, eine Gleichsetzung mit Alkohol, gefährlicher, weniger gefährlich als Alkohol, andere Gefahren. Und die bestehen. Das ist total unbestritten, aber mit repressiven Maßnahmen kommen wir dann nicht weiter. Was ja tatsächlich passiert ist, dass auf dem Schwarzmarkt Substanzen verkauft werden, wo niemand weiß, wie konzentriert sind die. Also sind sie jetzt hochwirksam oder nicht ganz so hochwirksam? Sind da bestimmte Dinge zum Strecken beigemischt, von denen unter Umständen nochmal eigene Gesundheitsgefahren ausgehen? Das wissen wir nicht. Es verbinden sich mit dem Schwarzmarkt noch ganz eigene Kriminalitätsbereiche, die eigene Probleme verursachen. Steuern werden sowieso nicht gezahlt. All das ist ein riesiger Missstand, den wir beheben würden, wenn wir zu einer kontrollierten Abgabe kommen würden. Wir könnten die Abgabe verbinden mit Qualitätskontrolle, mit Aufklärung über die Risiken des Cannabiskonsums und würden gleichzeitig die Justiz massiv entlasten und die Polizei auch. Das wäre wirklich ein sehr, sehr sinnvoller Beitrag. Ganz klar in dem Sinne, dass Justiz und Polizei in der Lage sind, sich anderen, dringenderen Fragen zuzuwenden als der Frage von Konsum von möglicherweise, wenn man es nicht im Griff hat, schädlichen Substanzen. Das ist, glaube ich, der zentrale Gedanke dabei.
Und woran man sich bei dem Legalisierungsprozess orientieren möchte, das hat uns Johannes Fechner von der SPD erklärt.
Auch, dass wir aus der Justiz und von der Polizei hören, hier zumindest die kleinen Mengen, die Strafbarkeiten und die Strafverfahren wegen kleinerer Mengen aus der Welt zu schaffen. Und deswegen wollen wir orientiert an Holland und an anderen Ländern, die hier vorsichtige Schritte zur Liberalisierung gegangen sind, uns daran orientieren. Also es wird nur über 18-Jährige kontrolliert an bestimmten Stellen, kleine Mengen die Ausgabe ermöglicht. Vielleicht werden wir das auch erstmal noch in Modellprojekten erproben, aber in die Richtung wird es gehen. Also wird keine völlige Legalisierung geben, schon gar nicht von harten Drogen. Und was uns auch vorschwebt unter dem Stichwort Rechtssicherheit, dass wir bundeseinheitlich zu Regelungen kommen, was ist eine geringe Menge. Da gibt es von Bundesland zu Bundesland auch sehr unterschiedliche Einschätzungen. Hier im Sinne der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit eine einheitliche Menge zu definieren, das haben wir uns auch vorgenommen.
Herr Burmeier, ist diese Legalisierung aus Ihrer Sicht ein überfälliger Schritt und ist es gut, dass die Regierung jetzt hier mit Überzeugung agiert und anders als in anderen Punkten nicht vage bleibt?
Ja, ich denke, das ist ein absolut überfälliger Schritt und zugleich ein Schritt hin zu mehr Rationalität in der Kriminalpolitik. Und zwar ganz einfach deswegen, weil Strafrecht und Gesellschaft viel komplexer agieren, als es sich manche Leute vorstellen. Natürlich wäre es schön, wenn etwas nicht mehr geschieht, wenn man es verbietet. Ja, wir verbieten das, wir stellen es unter Strafe und schon passiert es nicht mehr. Dann könnte man darüber diskutieren, zum Beispiel mit medizinischen Gutachten, ob Cannabis gut oder schlecht ist. Aber so funktionieren Gesellschaften eben nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn man etwas verbietet, dann muss man in ganz komplexer Weise dafür sorgen, dass es auch tatsächlich nicht geschieht. Und das ist im Bereich Cannabis aus meiner Sicht gescheitert. Es ist zum einen nicht gelungen, ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen, dass Cannabis böse sei, dass Cannabiskonsum illegal sei. Ganz im Gegenteil gibt es einen erheblichen Teil der Bevölkerung, der das für völlig in Ordnung hält. Ja, das heißt also, das, was man so schön als Normbildung bezeichnet, ist, kann man, glaube ich, sagen, in weiten Kreisen der Bevölkerung gescheitert. Und zum anderen lässt sich das Verbot aber auch einfach praktisch nicht durchsetzen. Es gibt einfach viel zu viele Menschen, die mit Cannabis Handel treiben, die Cannabis konsumieren. Das heißt also, die Rechtsdurchsetzung ist hier ineffektiv und auch das erodiert natürlich eine Norm. Ja, also wenn Menschen systematisch mitbekommen, dass eine Norm nicht durchgesetzt wird, dann reduziert das auch ganz drastisch ihren Geltungsanspruch. Insofern kann man sagen, das kurz zusammengefasst, das Cannabisverbot funktioniert ohnehin nicht. Und deswegen ist es klug, dass hier nicht weiter Ressourcen investiert werden. Zumal man ja auch sagen muss, dass man die gesundheitlichen Risiken durch einen kontrollierten Konsum, durch kontrollierte Abgabe von Cannabis jedenfalls weitgehend eindämmen kann. Und der letzte Punkt, der mir wichtig ist, ist auch quasi der Wertungswiderspruch zwischen der freien Abgabe von Tabak und Alkohol und der bislang verbotenen Abgabe von Cannabis. Das kann man auch einfach niemandem mehr so recht erklären. Insofern finde ich, ist das ein Schritt, der aus meiner Sicht überaus vernünftig ist und der auch so ein bisschen Demut sprechen lässt, ja, wo man auch sieht, die Politik erkennt die Grenzen dessen an, was man durch Rechtsetzung alleine schaffen kann und korrigiert dann eben auch die Rechtsetzung, wenn sie einfach sieht, die Menschen halten sich ohnehin nicht alle drin.
Ja, dem kann ich mich nur absolut anschließen. Und dazu kommt auch noch so ein bisschen aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht, dass solche Verbote, strafbewehrte Verbote natürlich auch problematisch sind mit Blick auf das, was wir Paternalismus nennen, ne? Dass wir sagen, wir haben eigentlich alle das Recht, auch uns selbst zu schädigen. Sie dürfen so viel Alkohol trinken, wie sie wollen. Sie dürfen sich einen Arm abhacken, wenn sie das unbedingt möchten. Aber sie dürfen nicht Cannabis konsumieren. Ja, also das ist natürlich eine komplexe Diskussion, aber der Grundsatz ist erst einmal, wir verbieten erwachsenen Menschen eine Substanz zu nehmen, weil wir sagen, die ist für dich gefährlich. Und das erwachsene Menschen, die diese Entscheidung eigentlich selbst treffen können. Ja, das macht diesen ganzen Bereich Drogenstrafrecht immer etwas heikel und deswegen sind Entkriminalisierungstendenzen in dem Bereich grundsätzlich ganz sinnvoll, finde ich. Was ich auch schön finde, was wir in den Zitaten gehört haben, auch hier wieder so ein bisschen diese Evidenzbasierung, dass man auch auf andere Länder schaut. Ne? Dass man guckt, es gibt doch schon Länder, die diesen Weg gehen. Wir müssen ja nicht alles alleine entwickeln. Gucken wir doch mal, was hat dort gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und auch etwaige Bedenken, die dann immer wieder geäußert werden gegen so eine partielle Legalisierung, ja, die lassen sich ja ein Stück weit auch ausräumen, wenn man schaut, ist in anderen Ländern denn jetzt in die Welt untergegangen oder nicht.
Sehr schön, dann springen wir auch gleich weiter zum nächsten Thema und zwar Sanktionen, genauer Ersatzfreiheitsstrafen. Im Koalitionsvertrag steht, dass das Sanktionensystem einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen, Maßregelvollzug und Bewährungsauflagen überarbeitet wird, mit dem Ziel von Prävention und Resozialisierung. Hier einmal ein kleiner Einspieler von Herrn Steffen.
Ja, Ersatzfreiheitsstrafen sind nicht besonders sinnvoll. Das zeigt sich ja daran, dass im Regelfall immer die gleichen Leute immer wieder dann da antreten für die Ersatzfreiheitsstrafe. Und gleichzeitig ist die Zeit der Inhaftierung so kurz, dass nicht mal ein Alkoholentzug erfolgreich durchgeführt werden kann. Also nicht mal diese basale Hilfsmaßnahme, die im Regelfall die Voraussetzung für weitere Hilfsmaßnahmen ist, kann durchgeführt werden. Das ist wirklich der reinste Drehtüreffekt. Was wir stattdessen brauchen, ist erstens ein kritischer Blick auf die Frage, für welche Dinge werden eigentlich dann letztlich Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt. Das betrifft also das Thema Beförderungserschleichen. Und was wir zweitens brauchen, ist eine Veränderung der Praxis der Landesjustizverwaltungen, weil sich zeigt, da sind einige Länder weiter als andere, weil sich zeigt, dass eine aufsuchende Sozialarbeit da häufig hilfreich ist. Es gibt eben eine bestimmte Gruppe von Menschen, die hier immer wieder herangezogen werden zu Ersatzfreiheitsstrafen, die keinerlei Post öffnen, die gar nicht reagieren auf all die justizielle Ansprache und die tatsächlich eine menschliche Ansprache brauchen, verbunden mit entsprechenden Hilfeangeboten, sei es Entziehungsmaßnahmen und so weiter und so fort, Arbeitsmaßnahmen, alles, was denkbar wäre, das kommt gar nicht in ihr Bewusstsein, wenn wir das einfach nur von der Staatsanwaltschaft per Brief machen. Das wird nicht gelingen. Und deswegen müssen wir daran und wir brauchen natürlich auch weitere alternative Sanktionen. Also jedenfalls die Ersatzfreiheitsstrafe ist in den allermeisten Fällen total kontraproduktiv.
Wie sollte denn die Zukunft diesbezüglich aussehen und was wären sogenannte alternative Sanktionen?
Ja, also erst einmal finde ich auch das ein sehr, sehr wichtiges Vorhaben der neuen Regierungsparteien. Herr Steffen hat eben gesagt, dass die Ersatzfreiheitsstrafe nicht wirklich sinnvoll ist. Sie ist sogar nicht nur nicht sinnvoll, sie ist hochproblematisch. Viele Punkte wurden schon genannt. Zum einen, es ist gar nicht die richtige Strafe. Ne? Es ist ja eine Strafe, die der Richter oder die Richterin so nicht verhängt haben. Sagt, es soll eine Geldstrafe sein. Letztendlich geht die Person aber in Haft. Dann muss man auch sagen, das kostet uns alle Geld. Ja, die Inhaftierung eines Menschen ist sehr, sehr kostspielig. Also letztendlich zahlt der Steuerzahler oder Steuerzahlerin dafür Geld, dass jemand seine Geldstrafe nicht gezahlt hat. Also ein gewisses Paradoxum. Und eben, so wie Herr Steffen es gesagt hat, erreicht wird letztendlich nichts. All das, was man möglicherweise ja auch in Haft erreichen kann, ich bin da gar nicht so skeptisch wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen, kann man aber in so kurzen Zeiten überhaupt nicht umsetzen. Deswegen muss da etwas passieren. Ja, und wichtige Punkte wurden schon angesprochen. Der erste, ganz einfache, noch bevor man über die Ersatzfreiheitsstrafe spricht, ist natürlich, und da kommen wir wieder zurück zu unserem Thema Entkriminalisierung, zu schauen, muss man denn überhaupt eine Strafe verhängen, die dann möglicherweise zur Ersatzfreiheit Strafe führt. Und da sind wir tatsächlich bei der Beförderungserschleichung, bei der ich der Meinung bin, das ist ein Tatbestand, den sollten wir ersatzlos streichen, jedenfalls mit Blick auf den öffentlichen Personennahverkehr. Der trifft tatsächlich vor allem Menschen aus problematischen sozialen Schichten, die über wenig Geld verfügen, die sich das vielleicht nicht leisten können, ist insoweit auch deswegen schon nicht ganz unproblematisch. Letztendlich sichern wir damit zivilrechtliche, vertragliche Absprüche durch das Strafrecht ab, wofür meiner Meinung nach keinerlei Notwendigkeit besteht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der öffentliche Personennahverkehr soll komplett kostenfrei sein. Dann würden wir uns das Ganze sparen und würden wahrscheinlich am Ende wirklich mit sehr viel Geld mehr an staatlichen Einnahmen nach Hause gehen. Ja, und dann muss man schauen, aber wenn wir erstmal damit bleiben, dass wir grundsätzlich diese Ersatzfreiheitsstrafe nicht abschaffen wollen und auch nicht können, weil da wird auch immer gesagt, letztendlich ist die Ersatzfreiheitsstrafe das Rückgrat der Geldstrafe, der Geldstrafe, weil wenn man nicht weiß oder denkt, am Ende kommt ja dann nichts anderes, wer zahlt denn dann? Ne? Das ist die etwas pessimistische Sicht auf Bürgerinnen und Bürger. Dann müssen wir natürlich überlegen, wie können wir sie aber möglichst auf ganz, ganz wenig Fälle beschränken. Und da gehört für mich zuerst einmal schon dazu, dass wir sie energisch eintreiben. Also dass das noch viel mehr auch wirklich unternommen wird, diese Geldstrafe einzutreiben, anstatt dann zu sagen, na gut, dann geht derjenige oder diejenige halt in Haft. Die weiteren Möglichkeiten, eine wurde schon genannt, gemeinnützige Arbeit, das muss natürlich ausgebaut werden. Also dass man sagt, die Leute sollen anstatt ins Gefängnis zu gehen arbeiten. Aber auch das kann nicht jeder und nicht jede. Und da bietet es sich an, auch Härtefallregelungen vorzusehen. Also dass eine Richterin oder ein Richter in bestimmten Fällen auch entscheiden kann, können wir diese Strafe nicht dann doch erlassen.
Das finde ich ehrlich gesagt absolut überzeugend und kann ich soweit unterschreiben. Ich würde eigentlich nur quasi aus der richterlichen Erfahrung heraus einen praktischen Vorschlag machen. Ich glaube, eine zentrale Stellschraube ist tatsächlich die Umwandlung einer Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe. Das ist nämlich bislang ein rein bürokratischer Vorgang. Das machen Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bei der Staatsanwaltschaft quasi rein im Papierwege. Und gerade die Menschen, die eine Geldstrafe nicht bezahlen können, die haben eben typischerweise das Geld wirklich nicht und sie leben außerdem häufig auch in, sagen wir mal, in Verhältnissen, wo sie zum Beispiel Briefe gar nicht mehr öffnen, wo sie den Inhalt von Briefen nicht immer verstehen können. Und deswegen glaube ich, wäre ganz wichtig, dass man bei einer Geldstrafe, die nicht einzutreiben zu sein scheint, zunächst mal eine Anhörung vorsieht, und zwar idealerweise eine richterliche Anhörung. Man kann den Menschen natürlich einmal einladen, da muss man sich darüber im Klaren sein, der Mensch wird im Zweifel nicht kommen, und dann finde ich das geeignete Mittel an der Stelle eine polizeiliche Vorführung. Das bedeutet, da wird dann einfach morgens um 6 geklingelt und dann werden die Menschen von der Polizei eingesammelt und dann direkt einem Richter vorgeführt oder einer Richterin, und dann kann man ihnen auf gut Deutsch nochmal ins Gewissen reden und sagen, sie haben ja eine Geldstrafe. Wenn Sie die jetzt nicht zahlen, dann werden Sie irgendwann inhaftiert. Oder Sie haben natürlich auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch soziale Arbeit diese Geldstrafe quasi abzudienen. Ja, das ist das, was in Berlin unter dem schönen Schlagwort Schwitzen statt Sitzen läuft. Ja, das finde ich zum Beispiel sehr sinnvoll. Wie gesagt, Vorführung, richterliche Anhörung und dann einfach ein Gespräch darüber, wie denn jetzt diese Geldstrafe getilgt werden soll. Das ist aus meiner Sicht viel, viel sinnvoller, als einfach nur bürokratisch die Menschen einzusperren. Das ist dann zwar auf den ersten Blick einfach, aber es ist teuer und es ist vor allem natürlich auch quasi sozialpädagogisch total kontraproduktiv.
Ich finde Ihren Vorschlag super. Ich frage mich nur, ob Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Richterschaft jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenklatschen und sagen, Gott, noch mehr Arbeit.
Also ganz ehrlich, die Strafvollstreckungskammern an den Landgerichten führen ohnehin sehr, sehr viele Vorführungen durch. Das ist aus meiner Sicht organisatorisch relativ einfach. Da gibt es jeden Tag Anhörungen. Man könnte sich das so vorstellen, dass dann einfach diese Anhörungen in Strafvollstreckungssachen oder in Strafvollstreckungssachen oder Strafvollzugssachen morgens um 9 beginnen und die erste Viertelstunde ist für eine Anhörung reserviert. Also wie gesagt, das klar, das ist mehr Arbeit, da muss man natürlich entsprechend Pensenstellen schaffen, ist völlig klar, aber ich glaube, dass sich diese Mehrarbeit gesellschaftlich lohnt. Das Problem ist natürlich immer, dass dann Geld von dem einen Etat in den anderen verschoben werden muss. Okay. Ne? Also das kann man sich vorstellen, das bleibt immerhin im Justizhaushalt auf Landesebene. Man braucht dann etwas weniger Geld für die Justizvollzugsanstalten, in denen kurze Freiheitsstrafen vollzogen werden. Man braucht dafür etwas mehr Geld, zum Beispiel eben bei den Landgerichten, die diese Anhörungen durchführen. Aber das sind ja Einzelrichteranhörungen und ich habe das viele, viele Jahre gemacht bei der Frage nämlich, ob schon vollzogene Freiheitsstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden können. Und ich fand diese Anhörung sehr spannend, weil man einfach einen Einblick bekommt in Lebenswelten, die man sonst eben nicht so kennenlernt. Und wenn man wirklich ein Gefühl für die Menschen bekommen kann, auch wenn es nur eine kurze Anhörung ist. Und ich glaube, dieses Face-to-Face, ja, dass man sich einfach mal anschaut, dass man den Menschen ins Gewissen reden kann, das ist enorm wirksam. Und insofern würde ich das vorschlagen, gerade an dieser heiklen Stelle am Übergang zwischen einer Geldstrafe zu einer möglicherweise ersatzfreier Strafe oder eben einem Programm wie Schwitzen statt Sitzen.
Doch, das ist sehr gut investiertes Geld auf jeden Fall. Und es zeigt aber auch, finde ich, noch mal, wie wichtig es dann auch für die Politik ist, Gott, dieses Wort haben wir heute schon zu oft verwendet, evidenzbasiert zu handeln, aber sich auch die Expertise von Richterinnen und Richtern dann auch nochmal anzuhören und genau solche möglichen Wege ja auch in Betracht zu ziehen.
Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen und zwar ist ja nicht nur eine Reform der Ersatzfreiheitsstrafen geplant, sondern auch eine Strafzumessungsdatenbank. Hierzu mal ein Statement von Herr Thome von der FDP.
In der Tat, wir uns auch schon mal mit dem Thema befasst in der Fraktion, glauben, dass die Digitalisierung hier auch dass es hier zu einer gravierenden Änderung kommen kann, die Digitalisierung da uns auch sehr helfen kann. In der Tat stellen wir fest, dass Strafzumessung in der Strafrechtspraxis in Deutschland durchaus unterschiedlich gehandhabt wird. Es ist sehr vom Zufall abhängen kann, an welchem Ort ich angeklagt und verurteilt werde, ob das Strafmaß drakonisch ausfällt oder eben sehr milde. Und das soll natürlich nicht sein. Und da kann uns Digitalisierung durchaus helfen. Also das Thema Strafzumessungsdatenbank ist sozusagen ein Teil dessen, was wir mit dem Digitalpakt für Justiz uns ja auch ausgedacht haben und was jetzt auch im Koalitionsvertrag drinsteht, hier also auch zu hinterlegen, welche Strafzumessungspraktiken sich entwickelt haben, um hier behilflich zu sein, eine Vergleichbarkeit zu schaffen für die Staatsanwaltschaften, für die Verteidiger, aber auch für die Gerichte selbst, selbstverständlich. Ich glaube, dass wir da auch ein Stück praktische Gerechtigkeit voranbringen können.
Herr Thome nannte es schön praktische Gerechtigkeit. Frau Hofen, ist die denn damit umsetzbar?
Also man kann sich ihr zumindest annähern. Tatsächlich haben wir in Deutschland die Situation, dass die Strafzumessung ganz unterschiedlich ausfällt. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die das belegen, dass sie für letztendlich eine ganz vergleichbare Tat eine andere Strafe bekommen, je nachdem, ob sie in Hamburg, Berlin oder in Augsburg begehen. Also zum Beispiel bei Drogendelikten sollten sie sich auf gar keinen Fall nach Bayern wagen. Das fällt dann nochmal deutlich härter aus. Und das ist natürlich mit Blick auf relative Gerechtigkeit ganz problematisch. Das kann man Bürgerinnen und Bürgern Bürgern auch schlecht erkläre, warum ist die Strafe in einem Bundesland eine andere als in dem sie verurteilt wurden. Da anzusetzen ist völlig richtig. Und dass wir solche Datenbanken bislang nicht haben, ist tatsächlich ein Manko in meinen Augen. Wir sind nun mal in einem digitalen Zeitalter und da bewegt sich die Justiz manchmal doch noch sehr wie im 19. Jahrhundert. Solche Datenbanken gibt es auch in vielen Ländern schon. Ich war eine Zeit lang in Australien, um da auch über Strafzumessungen zu forschen. Und dort gibt es solche Datenbanken, die sind da überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also Richterinnen und Richter, mit denen ich dort gesprochen habe, um diese Datenbanken wissen sie gar nicht, wie sie überhaupt ihre Urteile fällen sollten, also zumindest die Strafzumessung, weil sie ganz genau eingeben können, bestimmte Faktoren, die bei den jeweiligen Fällen eine Rolle spielen und dann sehen, was haben andere Gerichte gemacht, wie wurde da geurteilt, können sich die Verfahren anschauen, können schauen, liegt mein Fall ähnlich oder ist er vielleicht doch noch ein Tick schwerer oder milder als das Verfahren. Also das führt auf jeden Fall, denke ich, zum einen dazu, dass das einheitlicher stattfindet, die Strafzumessung, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber auch dazu, dass die Strafzumessungsentscheidungen ja noch etwas sensibler vielleicht getroffen werden, dass man noch mehr über diesen Aspekt nachdenkt, weil man sich mit ihm einfach mehr befasst.
Von der Sanktion von Bürgerinnen und Bürgern springen wir weiter zur Sanktion von Unternehmen, also zum Unternehmensstrafrecht. Hier will die Koalition Vorschriften dieser Unternehmenssanktion einschließlich der Sanktionshöhe überarbeiten, um Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen. So heißt es im Koalitionsvertrag. Schon in der vergangenen Legislaturperiode gab es Bestrebungen zur Einführung eines Verbandssanktionengesetzes. Es gab dazu auch einen Gesetzesentwurf. Und auf die Frage, ob davon jetzt inhaltlich groß abgewichen werden soll, hat uns Johannes Fechner von der SPD so geantwortet.
Nein, der großartige Entwurf von Frau Lambrecht wird die Blaupause sein. Ich habe mich gefreut, war für mich nicht ganz erwartbar, dass die Kolleginnen und Kollegen von der FDP auch voll und ganz hinter den Formulierungen, die wir getroffen haben, standen. Wir werden uns das eine oder andere nochmal anschauen, natürlich, aber vom Grundsatz her, dass wir die ehrlichen Unternehmen schützen müssen und dass die Minderheit der schwarzen Schafe härter geahndet oder sanktioniert werden muss, da waren wir uns einig. Und deswegen, was die Höhe der Sanktionen angeht, haben wir jetzt zwar keine Zahlen im Gesetz geschrieben, aber es wird darauf rauslaufen, ist meine Erwartung. Den eingebrachten guten Entwurf, den das Kabinett ja auch schon verabschiedet hat in der abgelaufenen Wahlperiode, dass der, wie gesagt, die Blaupause wird. Und auch die, von der Systematik her ist es ein gutes Gesetz.
Frau Hofen, Sie haben ja 2017 mit drei Kollegen den sogenannten Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes vorgelegt. Das ist vielleicht ein Begriff, mit dem nicht jeder sofort viel anfangen kann. Was genau sieht das denn vor und warum besteht denn überhaupt ein Bedürfnis nach einem solchen Gesetz?
Also es gibt auch nach dem geltenden Recht die Möglichkeit, Sanktionen gegen Verbände, das sind vor allem Unternehmen, zu verhängen, wenn aus diesem Unternehmen heraus Straftaten begangen werden. Also klassischer Fall, den vielleicht die eine oder andere noch in Erinnerung hat, der große Siemens-Skandal oder jetzt aber auch VW etc. Dass man sagt, also es werden aus dem Verband heraus Straftaten begangen und was wir bisher machen, ist vor allem die einzelnen Personen zu sanktionieren. Also der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, die wird dann vor Gericht gestellt wegen einer Auslandsbestechung oder einer Untreue etc. Das trifft aber die Natur dieser Delikte nur bedingt. Zum Beispiel im Siemens-Verfahren, ich soll nicht in die Details gehen, aber da war es dann so, dass die Mitarbeiterinnen letztendlich im Interesse des Unternehmens gehandelt haben, ohne eigene Vorteile. Ja, also sie haben die Taten wirklich für das Unternehmen begangen, um dem Unternehmen wirtschaftliche Erfolge zu bescheren. So, und da kommt natürlich dann der Gedanke zu sagen, also wer eigentlich von dieser Tat profitiert, der soll dann auch die Nachteile tragen. Der soll dann auch geahndet werden, gerade wenn diese Delikte aus einer bestimmten Unternehmenskultur heraus, von einem bestimmten Tone of the Top getragen, begangen werden. Ja, diese Möglichkeit, wie gesagt, gibt es in Ansätzen im geltenden Recht, nämlich im Ordnungswidrigkeitenrecht. Danach können Sanktionen gegen Unternehmen verhängt werden, aber die sind zum einen sehr gering. Das war eine Zeit lang maximal begrenzt auf 1 Million Euro. Da lacht natürlich ein großes Unternehmen drüber. Jetzt sind es immerhin 10. Aber auch das ist für ein ganz großes Unternehmen natürlich nicht wirklich ein Betrag, der die Tat dann unattraktiv erscheinen lässt. Und was wir auch im Rahmen unseres Projektes festgestellt haben, auch hier noch stärker als bei der allgemeinen Strafzumessung, haben wir eine ganz uneinheitliche Anwendung gehabt. Also wussten zum Beispiel in München, da guckt man drauf, ja, da werden Unternehmen auch immer sanktioniert. In keine konkreten anderen Staatsanwaltschaften, aber in ganz vielen anderen wurde es nicht einmal in Erwägung gezogen. Denn das ist die Besonderheit im Ordnungswidrigkeitenrecht. Das müssen die Staatsanwaltschaften dann auch nicht. Ja, die müssen das nicht verhängen. Das gilt nicht das sogenannte Legalitätsprinzip, wonach man dann auch vorgehen muss. Und das ist natürlich ein ganz erhebliches Defizit. Und dem sollte durch ein Verbandssanktionengesetz begegnet werden, wo man wirklich mal umfassend regelt, wie soll man gegen solche Verbände vorgehen, unter welchen Voraussetzungen machen sie sich überhaupt, ich sage mal in Anführungsstrichen, strafbar, denn es darf nicht um Strafrecht im ganz engen klassischen Sinne gehen. Und wie ist das auch prozessual zu regeln? Also da stellen sich ganz, ganz viele Fragen, sodass ein Entwurf, wie in der letzten Legislaturperiode ja auch vorgelegt wurde, für ein einheitliches Gesetz sehr sinnvoll gewesen wäre.
Ja, ich finde das gerade auch aus einer psychologischen Perspektive ganz wichtig. Frau Hofen hat ja gerade darauf hingewiesen, dass es da häufig so eine, ja, fast schon eine Situation geben kann, wo in einem Unternehmen Druck ausgeübt wird, im Interesse des vermeintlichen Wohls des Unternehmens dann eben Straftaten zu begehen. Und diese Logik ließe sich natürlich wunderbar umdrehen, ja, wenn eben das Unternehmen selber sanktioniert werden könnte und auf diese Art und Weise dann eben der Druck von den Einzelpersonen hoffentlich entfiele, zum vermeintlichen Wohl des Unternehmens Straftaten zu begehen, weil die dann eben gerade nicht mehr das Wohl des Unternehmens bedeuten würden, sondern im Gegenteil gegebenenfalls sogar die Existenz des Unternehmens bedrohen könnten. Und das wiederum würde, glaube ich, auch so die unternehmensinternen Bemühungen um Compliance nochmal verstärken. Also Compliance ist ja fast schon so ein Buzzword in deutschen Unternehmen, sagen wir in den letzten 10 Jahren, dass man sich also darum bemüht, systematisch die Einhaltung von Rechtsnormen auch zu fördern und sicherzustellen im Unternehmen. Und diese Bemühungen würden natürlich nochmal deutlichen Auftrieb bekommen, wenn es jetzt auch einfach in der Bilanz sich eindeutig positiv auswirkt, wenn man alle Spielregeln einhält.
Absolut, denn Unternehmen sind ja wirtschaftlich denkende Akteure, mal anders als Menschen, die rechnen. Ne? Die rechnen und die gucken, so eine Auslandsbestechung zum Beispiel, die rentiert sich für mich, ich bekomme einen großen Auftrag und was habe ich hier zu befürchten? Naja, eine Sanktion von vielleicht 10 Millionen, das auch nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, dann rechnet sich im Zweifel eine Strafe.
Genau, das darf man eben nicht mehr einkalkulieren dürfen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Compliance darf eben nicht nur so nice to have sein, irgendwie so für die weiße Weste, sondern Compliance sollte eben auch unmittelbar bilanzwirksam sein, nicht nur mittelbar über Ansehensverluste. Und da kann der Gesetzgeber, denke ich, auch die richtigen Anreize setzen. Also gerade bei wirtschaftlich tätigen Akteuren kann man über diese wirtschaftlichen Anreize, über finanzielle Anreize ganz massiv dafür sorgen, dass quasi der Kurs in die richtige Richtung geht. Da denke ich, kann man auch sicherlich sehr viel von der FDP lernen, ja, die sich ja immer Marktmechanismen auf die Fahnen geschrieben hat. Insofern, das ist ein Bereich, wo ich glaube, dass diese Koalition eine Menge zum Guten wenden kann.
Also da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Es gab ja, wie gesagt, schon den Entwurf in der letzten Legislaturperiode, der hatte aus meiner Sicht ein paar Schwachstellen, an denen man hätte arbeiten können, war aber grundsätzlich schon mal wirklich gut, hat auch alle wichtigen Punkte geregelt. Der hat sich ja nicht durchgesetzt und ich bin sehr gespannt, wie die Parteien jetzt damit umgehen werden. Auf der einen Seite haben wir Fechner gehört, der da ganz klar sich für ein Verbandssanktionengesetz ausspricht. Auf der anderen Seite gerade die FDP, die da doch sehr zurückhaltend ist, sagt, ja, man muss doch mal schauen. Die Formulierung im Koalitionsvertrag ist ja auch denkbar weich. Also ich hoffe sehr, dass man jetzt nicht nur so an einzelnen Stellschrauben dreht und dann vielleicht sagt, anstatt 10 Millionen machen wir 20 Millionen. Wir machen vielleicht noch, schreiben wir noch was zu Compliance rein, was ja auch eher privilegierend ist dann für die Unternehmen zu sagen, naja, dann wird das aber auch noch positiv berücksichtigt, wenn sie das haben, sondern dass man wirklich versucht, dieses Thema ernst zu nehmen. Und das ist ein wichtiges Thema.
Wenn wir da vielleicht noch mal kurz einhaken, haben wir also gehört, es gab einen Entwurf des Justizministeriums und es gab schon einen Kabinettsbeschluss und trotzdem ist dieses Gesetz am Ende nicht zustande gekommen. Herr Burmeier, Sie sind ja stetiger Beobachter der Bundespolitik in Berlin. Wie lässt sich so ein Vorgang denn überhaupt erklären?
Ja, das ist ganz interessant. Das hat sehr viel zu tun mit, der großen Gewandtheit gerade der Unionsparteien, wenn es darum geht, Interessen an der richtigen Stelle durchzusetzen. Also ich bin da immer wieder beeindruckt, auch gerade als politischer Beobachter, etwas zugespitzt Machiavelli-Gene oder Machiavelli-Qualitäten da so zum Tragen kommen. Also die Union versteht es einfach sehr gut, Dinge zwar auf der einen Seite als Kompromiss zu beschließen, dann aber doch zu hintertreiben. Also der Klassiker ist, dass es einen Beschluss gibt im sogenannten Koalitionsausschuss. Das war in der Großen Koalition eben ein Spitzentreffen von Vertreterinnen von SPD, CDU und CSU. Da wurde dann irgendwas beschlossen. Da wurde zum Beispiel vereinbart, man beschließt einen Gesetzentwurf im Kabinett. Das ist dann auch passiert. Dann ist aber dieser Gesetzentwurf in vielen Fällen im Parlament doch gescheitert. Und zwar daran, dass irgendjemand, manchmal sogar Hinterbänkler oder jedenfalls Leute aus der zweiten Reihe, aus der Unionsfraktion gesagt haben, nee, das ist so nicht zustimmungsfähig. Dann gab es also einen Kabinettsbeschluss und vermeintlich unabhängige Parlamentarier haben dann aber dafür gesorgt, dass dieser Gesetzentwurf doch nicht beschlossen werden konnte, weil es einfach in der Unionsfraktion dann mit einmal keine Mehrheit mehr dafür gab. Und man kann natürlich jetzt nicht von außen nachweisen, dass das von oben gesteuert war, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass da einfach quasi über Bande gespielt wird. Also die Unionsspitzen stimmen dann zwar auf der einen Seite zu, bremsen genau das aber hintenrum wieder aus. Und insbesondere die SPD war diesem Taktieren typischerweise nicht gewachsen. Also es gab in der Endphase der GroKo mehrere Projekte, wo die SPD noch Sachen beschlossen hat, die der Union am Herzen lagen, wo sie aber auf der anderen Seite quasi ihre Ernte nicht einfahren konnte.
Das machen wir die SPD richtig sympathisch.
Ja, man kann sagen, es sei sympathisch, aber man kann natürlich auch sagen, es sei letztlich, nicht besonders professionell agiert im parlamentarischen Verfahren, denn natürlich sind Koalitionen auch immer ein Geben und Nehmen. Gerade bei der Großen Koalition waren die Gemeinsamkeiten zum Schluss eigentlich aufgebraucht. Ne? Und dann kann man sich schon fragen, wieso da noch zugestimmt wird bei Unionslieblingsthemen, während SPD-Themen auf der Strecke geblieben sind. Aber klar, das muss die Unionsfraktion mit sich ausmachen. Auf jeden Fall kann man sagen, ist die Union da sicherlich nicht zu kurz gekommen, wenn es darum ging, Dinge noch auf den letzten Metern beschließen zu lassen.
Und da muss man ja auch sagen, ne? Also das Verbandssanktionengesetz, das war ganz explizit im Koalitionsvertrag enthalten. Also wir hatten bis ein Jahr vor Ende der Legislaturperiode alle gar keinen Zweifel daran, dass das kommen wird. Da ist sehr, sehr viel Energie reingeflossen in das Gesetz. Also auch innerhalb des Ministeriums wurde da intensiv dran gearbeitet. Wir waren zu ganz vielen Terminen und Treffen und Austausch auch da. Da haben wirklich sich sehr, sehr viele Leute Gedanken gemacht und es dann einfach so unter den Tisch fällt. Damit hatten wir jedenfalls alle überhaupt nicht gerechnet. Also das war schon offenbar politisch ein kleines Meisterstück. Da wurden dann auch sehr viele Bedenken noch eingebracht von kleinen Vereinen. Ihr könnt ihre Existenz gefährden. Alles Dinge, die ganz fernliegend waren eigentlich mit Blick auf das, was dieses Gesetz erreichen wollte. Aber da muss man natürlich erstmal darauf eingehen. Dann wird dann nochmal überlegt und noch ein Entwurf und dann ist die Zeit halt um.
Ja, dann bleibt wohl abzuwarten, ob und wie sich die Gesetzgebungsverfahren in diesen Punkten zwischen alter und neuer Regierungskoalition unterscheiden werden. Wir kommen zu einem Thema, das in letzter Zeit wieder intensiver diskutiert wurde und hier zeichnet sich, man kann es glaube ich so sagen, eine kleine Revolution ab. Die Rede ist von der audiovisuellen Aufzeichnung der Hauptverhandlung. Vom Justizministerium wurde 2020 eine Expertengruppe zur Dokumentation dieses Themas eingesetzt. Und die hat im Juni 2021 dann ihren Abschlussbericht vorgelegt und den Ball scheint die neue Regierung jetzt aufzunehmen, also auch die Justiz soll ins digitale Zeitalter überführt werden. Aktuell ist es bei erstinstanzlichen Verhandlungen an den Land- und Oberlandesgerichten in Strafsachen noch so, dass die Richterinnen und Richter mitschreiben müssen. Das heißt, bei Verfahren, in denen es zum Beispiel um Tötungsdelikte geht, sitzt man auf der Richterbank tatsächlich noch mit Zettel und Stift. Und das ist eigentlich umso problematischer, wenn man bedenkt, dass diese Verfahren vor dem Land- und Oberlandesgericht angesichts der Straftaten, die dort verhandelt werden, oft sehr umfangreich sind. Im NSU-Prozess zum Beispiel umfasste allein die Beweisaufnahme schon mehr als 370 Verhandlungstage. Und da kann man sich vorstellen, da weiß man an Verhandlungstag 350 vielleicht nicht mehr ganz genau, was man mit der Notiz an Verhandlungstag 17 eigentlich so gemeint hat. Aber laut Koalitionsvertrag sollen zukünftig also Beweisaufnahmen audiovisuell dokumentiert werden, also in Bild und in Ton.
Der große Vorteil ist, dass es mehr Transparenz erbringt. Von der SPD es wird auch jedes kleine Detail einer Aussage festgehalten und vor allem alle Prozessbeteiligten können sich, was bei längeren Prozessen, die über viele Tage gehen, besonders wichtig ist, einfach einen Überblick verschaffen, wer hat was, wann, wie ausgesagt. Und das ist ein großer Vorteil für alle Beteiligten, nicht nur für den Angeklagten, sondern auch für das Gericht.
Herr Burmeier, wir haben jetzt gehört, was man sich von der Neuerung verspricht. Sie selbst haben ja auch viele Jahre Erfahrung als Strafrichter im Landgericht Berlin. Ist das etwas, das Sie sich schon früher gewünscht hätten oder stehen Sie dem Ganzen tatsächlich eher skeptisch gegenüber?
Ich begrüße das im Ansatz vorbehaltlos. Ich glaube, dass eine solche Dokumentation für alle an einem Verfahren Beteiligten ein großer Gewinn sein kann. Aber natürlich steckt, wie so oft, der Teufel im Detail. Man muss es also richtig machen. Das heißt also, man muss tatsächlich die technischen Voraussetzungen schaffen, damit diese Aufzeichnungen auch tatsächlich brauchbar sind. Das klingt jetzt völlig banal, aber wer so ein bisschen weiß, wie die Einführung moderner Technik in Gerichten sich tatsächlich vollzieht, der weiß, dass das vermutlich das größte Problem sein wird, neben einer klaren rechtlichen Ausgestaltung. Also zum Beispiel wäre aus meiner Sicht ganz zentral, dass quasi bei der Abfassung von Urteilen darauf geachtet werden muss in Zukunft, dass man entsprechende Stellen dann auch tatsächlich in einer Weise markiert, dass man sie wiederfinden kann. Also es müsste zum Beispiel eine Methode entwickelt werden, gesetzlich, wie diese Aufnahmen eindeutig referenziert werden können. Aber es kann ja zum Beispiel Tag und dann durchlaufen, Stunde und Minute sein, damit man bestimmte Stellen finden kann. Ich glaube, auch im Revisionsrechtszug wäre es ganz wichtig, dass man die Revisionsgerichte, die ja auch heute schon sehr stark belastet sind, beispielsweise nicht suchen lässt in diesen Aufnahmen, sondern dass Revisionsrügen sich tatsächlich auf ganz bestimmte Zeitstempel beziehen müssten. Aber man, dann denke ich, kann das von einem ganz großen Vorteil sein. Ich würde schon denken, dass auch heute die allermeisten Gerichte ihre Arbeit sehr redlich machen, dass sie sich bemühen, die Angaben von Zeuginnen und Zeugen tatsächlich korrekt wiederzugeben. Aber man muss einfach sehen, dass natürlich auch Mitglieder eines Gerichts, die ein solches Urteil schreiben, nicht frei von Fehlern sind. Und ich habe selber ja viele, viele Jahre im Saal gesessen, mitgeschrieben, fast immer am Laptop übrigens. Das habe ich sehr bald gemerkt, dass das viel besser geht, wenn man einfach blind mittippt, als wenn man von Hand mitschreibt. Aber das senkt einfach die Konzentration. Man tippt dann was, man muss zugleich ja auf die inhaltliche Antwort achten. Man muss sich zugleich überlegen, welche Nachfragen man vielleicht noch stellen muss. Und das ist einfach eine große kognitive Beanspruchung und die könnte jedenfalls zum Teil wegfallen, dadurch, dass man eben diese Hauptverhandlung ohnehin vernünftig dokumentiert. Und insofern bin ich mir sehr sicher, wenn man das sauber durchführt, ja, und also die richtige Technik anschafft und wenn man die gesetzliche Ausgestaltung tatsächlich in einer klugen Weise vornimmt, dann kann das ein großer Gewinn sein für alle Beteiligten am Strafverfahren, gerade auch für die Gerichte. Also insofern würde ich da auch an dieser Stelle schon, wenn die gesetzliche Ausgestaltung noch nicht klar ist, ne, aber einfach jetzt schon an meine Kolleginnen und Kollegen in den Gerichten appellieren, das als große Entlastung, als potenzielle Entlastung wahrzunehmen und auch, wenn man so will, als eine willkommene Selbstkorrektur. Ne? Also ich muss gestehen, ich habe auch schon bei Urteilsberatungen erlebt, dass man da gesessen hat und Mitschriften verglichen hat und einfach die Angaben von Zeuginnen und Zeugen extrem unterschiedlich wahrgenommen worden waren. Ne? Das, und zwar ohne, dass da irgendjemand manipulieren will. Also von manchen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern wird ja dann auch unterstellt, Gerichte hätten quasi die Aussagen verzerrt wiedergegeben. Das will ich nicht ausschließen, dass das gibt. Aber ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass man einfach Dinge nicht mitbekommt. Das ist zutiefst menschlich oder dass Mitglieder des Gerichts Dinge unterschiedlich mitbekommen. Und deswegen glaube ich, ist das, wie gesagt, ein Gewinn für alle Beteiligten. Und ich freue mich sehr auf die Ausgestaltung, aber die muss man dann tatsächlich kritisch prüfen. Und da wäre mein Appell wiederum ans BMJ, dass unter Einbindung von, ich sage jetzt mal, aufgeschlossenen, progressiven Praktikerinnen und Praktikern zu machen. Also ich glaube, mit der Fundamentalopposition aus der Richterschaft da zu reden, ist wenig hilfreich. Aber es gibt ja genügend erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die da auch ein echtes Interesse daran haben, dass dieses Gesetzgebungsvorhaben gelingt.
Ich finde das ganz interessant, das auch aus Ihrem Mund so zu hören. Ich habe mich das auch immer gefragt, warum auch viele Richterinnen und Richter da kritisch sind. Ich mir vorgestellt habe, wenn man wirklich so ein richtig großes Verfahren hat, zig Verhandlungstagen, dann muss man sich daran erinnern, was vielleicht am Verhandlungstag 3 eine Zeugin gesagt hat und man ist mittlerweile Verhandlungstag Nummer 45. Ja? Also das ist doch eine große Belastung. Und ich stelle mir das so viel einfacher vor, weil im Notfall kann ich noch mal reinschauen.
Ja, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, welche, sagen wir mal, bescheidenen Erfahrungen die meisten Menschen in der Justiz machen mit der Informationstechnik. Die allermeisten Systeme in der Justiz lassen sich eben nicht gut bedienen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt natürlich Unterschiede, regionale Unterschiede zwischen den Ländern. Es gibt auch Unterschiede, wie affin die einzelnen Mitarbeitenden sind. Aber im Großen und Ganzen macht es keinen Spaß, mit der Justiz-IT zu arbeiten. Gerade Videokonferenzen im Saal sind eine Baustelle. Ja, es gibt auch da positive Beispiele. Ein Freund von mir ist Amtsrichter zum Beispiel in Baden-Württemberg. Der macht das inzwischen sehr routiniert. Ich höre auch aus Berlin positive Beispiele, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Und ich glaube, Ein Großteil der Skepsis, sagen wir mal so, aus der wirklich praktischen Ecke kommt daher, dass man erlebt, Technik funktioniert im Zweifel nicht. Und das macht einen natürlich wahnsinnig, ne? Wenn man eine wichtige Zeugin geladen hat und dann die Aufzeichnung nicht funktioniert, die Aufzeichnung hinterher nicht verständlich ist, nicht vernünftig ausschaut. Das wäre ein großes Problem. Und ein wichtiger Punkt zum Beispiel ist auch, dass aus meiner Sicht diese Vernehmungen quasi automatisiert unmittelbar nach der Vernehmung auch quasi wieder in Text umgesetzt werden müssen. Also eine automatische Spracherkennung, da gibt es inzwischen sehr avancierte technische Systeme, aber die muss die Justiz dann auch tatsächlich einsetzen. Aber wenn es am Ende jedes Sitzungstages quasi ein Videoband gäbe, eine Tonspur und gleich eine in Text übersetzte automatische Erkennung dessen, was die Menschen im Saal gesagt haben, das wäre ganz offensichtlich eine große Hilfe auch für die Wahrheitsfindung. Es muss dann halt nur funktionieren. Und da wäre mein Appell an den Bund, vielleicht im Zuge des Paktes für den Rechtsstaat, einfach die Länder zu unterstützen. Also ich glaube, es wäre illusorisch davon auszugehen, dass die Länder solche Systeme mit eigener Kraft aufbauen. Da fehlt es sowohl am Geld als auch an der IT-Kompetenz in der Fläche. Und deswegen wäre das, glaube ich, etwas, wo Bund und Länder sich zusammensetzen sollten. Also IT in der Justiz ist sowieso ein ganz großes Thema. Da gibt es viel zu viel Fragmentierung. Also genau genommen Länderkompetenzen, die dann über länderübergreifende Arbeitsgruppen wieder zusammengeführt werden, was dann aber immer wieder zu Problemen führt. Also da würde ich auch drüber nachdenken, ob man nicht von vornherein dieses Projekt Dokumentation einheitlich beim Bund ansiedelt. Das, wie gesagt, verfassungsrechtlich ist das nicht ganz einfach, aber ich glaube, da ließen sich durchaus Mehrheiten finden, denn dann sind, glaube ich, auch die Länder dabei. Wenn die quasi nur noch die Hardware im Gericht bauen müssten, das ist schon schwierig genug, aber wenn jedenfalls die eingesetzten IT-Systeme bundesweit einheitlich sind und die dann wiederum auch unter Einbindung von IT-Expertinnen und Experten entwickelt werden. Das ist ja auch mal so ein Problem, wie sehen die Systeme wirklich aus. Also insofern, und das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen sehr nerdig, ne? Aber ich glaube, dass das tatsächlich die entscheidende Stellschraube ist. Klar, über das Revisionsrecht muss man reden, wie muss eine Rüge formuliert sein, die sich auf dieses Videoband bezieht und so. Das sind alles wichtige Detailfragen. Und ich glaube, wenn das klappen soll, dann ist die eigentliche Baustelle die Technik.
Wie so oft, das erleben wir auch gerade an der Universität. Ja. Ja. Man kann ganz oft sagen, wie wichtig und toll Hybridlehre ist, wenn aber dann der Computer nicht angeht, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Genau. Und vielleicht noch einen Vorteil zu nennen, über den wir noch nicht gesprochen haben, das wäre meiner Ansicht nach auch die Möglichkeit von Austauschrichtern und Richterinnen. Also was ich häufig auch in Verfahren dann sehe und höre, auch selbst dann am Gericht, wo es dann um Haftsachen geht, dass Prozesse sehr, sehr lange dauern, weil vielleicht auch mal ein Richter oder eine Chefin ausgefallen ist und man hatte nicht damit gerechnet, hatte also niemanden als Ersatz dabei. Ja, und dann muss das alles von vorne losgehen. Und jetzt hätte man ja dann tatsächlich die Möglichkeit, müsste man natürlich gesetzlich verankern, zu sagen, nein, wir müssen nicht alles komplett wiederholen, sondern es kann eine neue Richterin hinzutreten, die schaut sich das dann einfach an. Was halten Sie denn von der Option?
Ja, also da muss ich gestehen, bin ich im Moment noch ein bisschen skeptisch. Denn ich denke, der unmittelbare Eindruck vom Geschehen im Gerichtssaal ist schon für die Wahrheitsfindung extrem wichtig. Ich glaube, das können wir uns alle vorstellen, die wir ja inzwischen auch seit fast 2 Jahren ständig in Zoom-Konferenzen hängen. Ja, einen Menschen kennenzulernen über Zoom ist überhaupt nicht dasselbe, als einfach mal einen Kaffee zu trinken. Und ich glaube, so ähnlich ist es eben auch für die unmittelbare Intuition, ob zum Beispiel eine Zeugin die Wahrheit sagt oder nicht, oder das variiert ja auch häufig im Zuge einer Vernehmung, ja, dass man also merkt, also bei diesem Punkt, ja, da gab es so viele nonverbale Signale, dass das vielleicht nur die halbe Wahrheit war. Und ich mache mir große Sorgen, ob das in so einer Dokumentation tatsächlich dann hinreichend sichtbar würde. Also da würde ich sagen, das wäre aus meiner Sicht eher der zweite Schritt. Also wenn man wirklich sicher ist, dass diese Dokumentation im Prinzip funktioniert, wenn auch die am Anfang vermutlich bestehenden IT-Probleme irgendwann mal gelöst sind, könnte man da in einem zweiten Schritt drüber nachdenken. Aber ich fände es gefährlich, quasi das jetzt so als Bonbon für die Landesetats gleich so mit in den Raum zu stellen. Denn da könnte tatsächlich dann die Qualität der Rechtsprechung auch leiden.
Ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass damit viele Vorteile einhergehen können. Wie bei allen anderen Punkten bleibt dann wohl auch hier abzuwarten, wie die konkrete Umsetzung aussehen wird. Wir haben vorhin schon von der Entrümpelung des Strafrechts gesprochen. Da fiel auch schon der Begriff Garantiefunktion. Und tatsächlich gibt es einen Straftatbestand, der nicht abgeschafft werden soll, sondern ganz umgekehrt tatsächlich ausgeweitet werden soll. Nämlich der Abgeordnetenbestechung und Bestechlichkeit. Und um dieses Anliegen der Ampelparteien zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Und da lohnt tatsächlich der Blick in die Historie. Denn 1953 war die Strafbarkeit tatsächlich beseitigt worden und bis 1994 blieb die Bestechlichkeit und Bestechung von Abgeordneten und anderen Mandatsträgern in der Bundesrepublik straflos. Der dann 1994 eingeführte Tatbestand war dann so restriktiv gefasst, dass eine Umgehung ziemlich leicht möglich war und deswegen wurde der auch sowohl von der Rechtsprechung als auch von der Literatur als untauglich kritisiert. Vielleicht zur Verdeutlichung, zwischen 2005 und 2014 wurden insgesamt 3 Personen nach dieser Vorschrift verurteilt. Und 2014 wurde dann die zuvor schon mehrfach gescheiterte Reform des Paragraphen 108e des Strafgesetzbuchs beschlossen. Und warum hier aber nach wie vor Handlungsbedarf für den Gesetzgeber besteht?
Ja, da gibt es ja schon sehr konkrete Vorstellungen. Zwei der drei jetzigen Koalitionspartner haben ja schon in der letzten Wahlperiode einen Gesetzentwurf vorgelegt. Also Grüne und FDP, damals zusammen mit den Linken, haben wir deutlich gemacht, es hilft nichts, diesen Straftatbestand so auszugestalten, dass man tatsächlich so eng schneidet, dass man nur den Auftrag in einer bestimmten Weise abzustimmen unter Strafe stellt. Das ist viel zu eng. Und wir wissen ja in anderen Bereichen, wo wir Korruption bekämpfen, dass Korruption ganz anders funktioniert. Das funktioniert ja in aller Regel nicht, dass man sagt, tue dies, dann kriegst du das, sondern in aller Regel wird ja zunächst ein Abhängigkeitsverhältnis erzielt und dann wird ein entsprechend gewogenes Verhalten erwartet und das muss auch abgebildet werden. Die schlichte Frage ist ja, warum soll jemand, der bei der Stadtreinigung arbeitet, schärferen Regelungen ausgesetzt sein, als es für Abgeordnete gilt? Also hier muss in gleicher Weise Korruptionsprävention betrieben werden. Und da brauchen wir dann einen weiteren Tatbestand. Was wir nicht so stark brauchen, ist die Verlagerung der Strafbarkeit in den Versuchsbereich hinein. Da dürfte es nur zu vielen Ermittlungen und kaum zu Verurteilungen kommen. Das ist eher kontraproduktiv. Und deswegen die Konzentration auf die Erweiterung des Tatbestandes. Das würde uns ja auch helfen. Das hat ja das OLG München sehr deutlich formuliert. Bei Fällen wie den Maskendeals, die wir jetzt in diesem Jahr aufgedeckt hatten, da wäre es ja ausgesprochen sinnvoll gewesen, wenn es auch dazu einer Verurteilung gekommen wäre. Und das Gericht hat ja deutlich gemacht, es liegt an der Fehlkonstruktion des Straftatbestandes, dass eine Verurteilung nicht möglich war.
Herr Steffen hat ja eben die sogenannten Maskendeals angesprochen und man darf wohl davon ausgehen, dass diese auch ein Impuls waren, um den Paragraphen 108e StGB auf die Tagesordnung zu bringen. Diese Deals sind ja schon ein bisschen her, also vielleicht nochmal zur Erinnerung, was war Gegenstand dieser Maskendeals? Ein Bundestags- und ein Landtagsabgeordneter der Union hatten im Frühjahr 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie, bei Ministerien des Bundes und des Landes für den Kauf von Masken, also von Corona-Schutzmasken, von bestimmten Unternehmen geworben. Und für die erfolgreiche Vermittlung haben sie dann heimlich hohe Provisionen kassiert. In dem Fall des Abgeordneten Sauter waren das mehr als 1,2 Millionen Euro und beim Abgeordneten Nüstlein 660.000 Euro. Und da sollte noch über 500.000 Euro gezahlt werden. Und erst vor wenigen Wochen gab es ja das vielbeachtete Urteil des OLG München. Das hat Herr Steffen ja auch schon kurz erwähnt. Was sagt jetzt das OLG? Die Maskendeals sind nicht nach § 108e StGB strafbar, denn der Tatbestand, der setzt voraus, dass einem Abgeordneten ein Vorteil als Gegenleistung für eine Handlung bei der Wahrnehmung seines Mandats zugewendet bzw. versprochen wird. Und dieses Merkmal bei Wahrnehmung des Mandats ist aber laut Gericht, das sich dabei auf den Willen des Gesetzgebers beruft, so auszulegen, dass es ausschließlich bei parlamentarischen Verhandlungsgegenständen vorliegt. Also bei der Arbeit im Plenum, in Ausschüssen oder in Arbeitskreisen der Fraktion zum Beispiel. Und auf der anderen Seite sind aber Tätigkeiten davon nicht erfasst, die nur darauf abzielen, unter Ausnutzung der Autorität dieses Mandates oder der Kontakte des Mandatsträgers Entscheidungen von außerparlamentarischen Stellen zu beeinflussen. Also zum Beispiel von einem Bundes- oder Landesministerium. Das war eben hier genau der Fall. Herr Burmeier, Sie haben diese Entscheidung in Lage der Nation besprochen und wenn ich Sie richtig verstehe, war das Ergebnis eigentlich auch gar nicht so eindeutig und zwingend. Und jetzt bleibt ja noch die Entscheidung des BGH abzuwarten. ist es trotzdem richtig, dass der Gesetzgeber Bereitschaft signalisiert und die Initiative übernehmen will? Und ist es wichtig, dass so ein Verhalten zukünftig auch strafbar ist?
Also ich glaube, zunächst mal ist der gesellschaftliche Dialog darüber sehr wichtig, wie weit wir eigentlich verhindern möchten, dass Abgeordnete tatsächlich noch Geld annehmen. Da kann man, glaube ich, wirklich unterschiedlicher Auffassung sein. Also quasi direkt parlamentarische Entscheidungen zu kaufen oder eben mit Zuwendungen zu beeinflussen, das ist ganz offensichtlich illegal oder jedenfalls strafwürdig. Und das ist ja auch heute schon strafbar. Aber inwieweit wird es eben für Lobbytätigkeiten ebenso sehen, wie sie jetzt zum Beispiel diesen Maskendeals zugrunde lagen. Darüber glaube ich, kann man tatsächlich streiten, denn es gibt ja auf der anderen Seite ein jedenfalls immer ins Feld geführtes und auch nicht von vornherein von der Hand zu weisendes Interesse, dass eben auch nicht alle Menschen im Bundestag Berufspolitiker sein sollen, sondern dass wir uns ja auch freuen über Politikerinnen, die eben noch einen anderen Beruf haben, ne? Weil sie einfach die Perspektive zum Beispiel als Anwältin oder meinetwegen auch als Köchin oder als Sozialarbeiterin in die Gesetzgebung einfließen lassen. Und die Frage ist dann eben nur, ob wir das in Ordnung finden, dass die Menschen für ihre nicht unmittelbar parlamentarischen Entscheidungen Geld entgegennehmen. Also das muss man immer sehen. Das hat alles seine zwei Seiten. Und da, glaube ich, ist dieser Diskurs erstmal wichtig, was man eigentlich unter Strafe stellen will und was nicht. Ich glaube, bei den Maskendeals ist das eigentliche Problem tatsächlich ein moralisches, ne? Dass wir so das Gefühl haben, dass da Geld geflossen ist für eine Leistung, von die man die moralisch deswegen problematisch ist, weil man den Eindruck gewinnt, dass Geld verschwendet worden ist. Ne? Dass also diese Ministerien Maskendeals abgeschlossen haben, die eigentlich nicht in Ordnung waren. Möglicherweise ist das dann aber auch der Kern des Unrechts. Ja? Vielleicht ist der Kern des Unrechts in diesen Verfahren gar nicht mal unbedingt gewesen, dass da Menschen als Vermittler aufgetreten sind, auch gegen Geld als Vermittler aufgetreten sind, sondern vielleicht ist das eigentliche Problem, dass diese Maskendeals wirtschaftlich schädlich waren. Also das finde ich jedenfalls mal der Überlegung wert. Ich will das gar nicht abschließend beurteilen, aber ich finde, bevor man an die Reform des Tatbestands des § 108e StGB geht, sollte man diese gesellschaftliche Entscheidung treffen, wie weit wollen wir das eigentlich unter Strafe stellen oder wie weit finden wir wirtschaftliche Tätigkeiten von Abgeordneten okay oder vielleicht sogar gut. Also interessanterweise geht das Abgeordnetengesetz mit seinen Verhaltensregeln ja heute schon viel weiter als das Strafgesetzbuch. Und das allerdings ist ein Punkt, den ich nur in Teilen nachvollziehen kann. Also grundsätzlich mal finde ich da eine Konkurrenz von Strafrecht und Abgeordnetenrecht auch deswegen gut, weil das Abgeordnetenrecht mit seinen bescheidenen Sanktionsmöglichkeiten ja immer nur die MdBs selber erfasst, aber oder die Landtagsabgeordneten, wenn es da äquivalente Regelungen gibt, aber natürlich nicht die bestechende Seite, also die Seite, die Zuwendungen gewährt. Das scheint mir eine große Lücke zu sein. Also insofern, das wäre mein Plädoyer, klare gesellschaftliche Vereinbarung darüber, was wollen wir, was finden wir gut und dann aber auch eine klare strafrechtliche Regelung, die sowohl die MdBs erfasst als auch die Menschen, die ihnen Geld geben.
Wenn ich da kurz noch mal einhaken darf, mich das jetzt auch interessieren würde, ich glaube, Sie haben recht, wir müssen uns über viele Dinge erstmal verständigen. Und bevor wir gleich nochmal über den Tatbestand selbst sprechen, Sie haben gesagt, und das finde ich auch richtig so, natürlich, wir wollen nicht nur Berufspolitiker, im Gegenteil, aber das würde ja zum Beispiel Tätigkeiten erfassen, die ich zum Beispiel fortführe. Ne? Ich habe vorher als Anwalt gearbeitet und dann führe ich das ein Stück weit fort, da muss ich dann auch Einnahmen generieren, dem steht ja dann aber auch eine tatsächliche Arbeitsleistung gegenüber. Mhm. Bei solchen Tätigkeiten, wo es um Vermittlung geht, um Kontakte, da schwingt ja immer mit dieses, was man ja auch in internationalen Verträgen auch als Straftatbestand kennt, dieses Trading in Influence. Ja, also ich bereichere mich letztendlich persönlich aufgrund dieses Mandates. Ich nutze aus, dass ich bestimmte Kontakte habe, Autorität habe, Machtpositionen habe. Und was, wie finden Sie das jetzt unabhängig vom Strafrecht, also rein gesellschaftlich, ethisch, moralisch? Sollte das erlaubt sein oder sollte man da nicht eine klare Grenze ziehen und sagen, also man darf einen solchen Nutzen zum eigenen Vorteil dann aus dem Mandat nicht ziehen?
Also ich finde ehrlich gesagt, dass man diese Dinge vor allem transparent machen müsste. Ich finde, ob das in Ordnung ist oder nicht, da gibt es klare Fälle, die völlig sauber sind. Ja, wenn ein Mediziner weiterhin seine Patienten behandelt, ist das unproblematisch. Es gibt die ganz klar verbotenen Fälle, ja, also ein Stimmverhalten, ein Abstimmungsverhalten gegen Geld anzubieten. Aber es gibt eben auch einen großen Graubereich, eben dieses Trading in Influence. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber vielleicht ist das aber auch bei mir ein Informationsdefizit, weiß ich nicht, ob das tatsächlich immer wirklich falsch sein muss. Ich bin da einfach ein bisschen skeptisch. Was ich aber auf jeden Fall glaube, ist, dass dieses Trading in Influence transparent sein muss. Also Wählerinnen und Wähler sollten wissen, wer von wem Geld angenommen hat. Das heißt also, aus meiner Sicht wäre ein erster Schritt, ja, vor einer Kriminalisierung wäre, dass man zunächst mal komplette Transparenz herstellt, denn vor einer möglicherweise strafrechtlichen Sanktion könnte es ja auch eine politische Sanktion geben. Ja? Wählerinnen und Wähler sollten zumindest deutlich weiter als heute wissen, wer wem wofür eigentlich Geld zahlt. Und vielleicht könnte man das Problem dadurch schon entschärfen, weil ich glaube, dass eine ganze Menge an Dingen letztlich einfach ein Geschmäckle haben werden. Das heißt also, die MdBs werden genau wissen, dass das eigentlich nicht vermittelbar ist in der Öffentlichkeit. Es wird dann ja, wenn es mehr Transparenz gäbe, auch von der Presse aufgegriffen werden. Vielleicht muss man dann gar nicht unbedingt mit dem, wie man immer so schön sagt, schärfsten Schwert, also mit dem Strafrecht an dieser Stelle eingreifen.
Ich bin mit der Transparenz immer nicht so sicher, denn das war tatsächlich auch, als der 108e in seiner heutigen Fassung eingeführt wurde, wir hatten auch lange mit Politikern und Politikerinnen diskutiert, die sagten dann auch immer, ist doch gar nicht nötig, wir können den Tatbestand so lassen, wurde eben schon gesagt, der war überhaupt nicht anwendbar, praktisch reiner Stimmenkauf, denn man kann das ja alles über Transparenz lösen. Und da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist dann halt auch ein bisschen eine Ausrede, denn was folgt aus der Transparenz? Wenn ich als Bürgerin erfahre, da hat ein Politiker der CDU Geld bekommen für dieses oder jenes. Ich kenne den Sachverhalt nicht genau, ich kann nicht genau einschätzen, ist das jetzt ganz falsch gewesen oder nicht, wie war der Kontext, wie war nicht. Und auch dann, welche Konsequenz ziehe ich daraus? Wähle ich dann nochmal die Partei CDU, hinter der ich eigentlich stehe, nicht mehr, weil ein Politiker so agiert. Also ich glaube, die Sanktionsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sind da einfach zu gering. Ja, dass dann tatsächlich wirklich die Partei trifft, das glaube ich kaum.
Also das würde ich sogar unterschreiben. Ich bin auch nicht sicher, dass das reicht. Ich würde nur sagen, es ist ein erster Schritt, gesetzgeberisch zu sagen, wir stellen zumindest mal Transparenz, denn nicht mal die haben wir ja. Ne? Das ist jetzt vielleicht wieder so ein bisschen meine grundsätzlich liberale Herangehensweise zu sagen, bevor man auf das Strafrecht setzt, sollte man alle bis dahin gehenden Regulationsmöglichkeiten vielleicht ausgeschöpft haben. Jedenfalls in dem Bereich, wo wir uns sagen, wo man ernsthaft darüber streiten kann, ob das noch in Ordnung ist. Und wie gesagt, bei diesen Maskendeals finde ich, wenn man die jetzt mal entkleidet von der konkreten historischen Situation, ja, eine Art kollektiver Notstand, wir brauchten alle diese Masken, wir mussten unser medizinisches Personal aussagen. Wenn man das mal so ein bisschen ausblendet und einfach nur schaut, da hat ein Mensch Geld dafür angenommen, dass er Geschäfte vermittelt zwischen Import-Export-Unternehmen und Bundesministerien. Das finde ich als solches vielleicht noch gar nicht so ein Riesenproblem, dass der UGU entsteht ja im Grunde durch die enormen Summen, ne, die einen eben argwöhnen lassen, dass da enormer Gewinn angefallen ist bei den Import-Export-Unternehmen. Und deswegen glaube ich, das eigentliche Problem sind die völlig überzogenen Preise. Also vielleicht müsste man auch mal in den Bundesministerien nachhaken, ob das nicht da möglicherweise auch haushaltsrechtliche Probleme gab, wenn es nicht sogar in Einzelfällen in den Bereich der Untreue reichen mag.
Genau, es wäre sicher was anderes gewesen, wenn er wunderbare Deals abgeschlossen hätte, von denen wir letztendlich gesellschaftlich alle profitieren.
Ja, oder wenn es 5.000 Euro gegeben hätte. Ja? Wenn es 5.000 Euro gegeben hätte, hätte es vermutlich nicht diesen Aufschrei gegeben. Aber das kann natürlich für die für die Strafwürdigkeit eigentlich nicht den Unterschied machen. Ne? Also das wäre so quasi mein Evidenzargument zu sagen, diese Fälle sind eben komplexer, als man denkt. Ne, wenn wir alle sagen, wenn 5.000 Euro für diese Vermittlung anzunehmen wäre in Ordnung gewesen, aber nicht 600.000, dann ist das, finde ich, ein sehr deutlicher, oder so 1,2 noch was Millionen, ne? Dann ist das aus meiner Sicht ein deutlicher Hinweis, dass nicht die Vermittlungstätigkeit das zentrale Problem war, sondern dass das an anderer Stelle zu suchen ist.
Ja, genau, wie Sie sagen, durch den hohen Betrag hat man natürlich sofort auch im Hinterkopf, warum wird so viel Geld gezahlt, wenn es ein gutes Produkt ist.
Das stinkt doch zum Himmel. Genau. Ja, diese Intuition ist ja auch völlig korrekt.
Nur die, wahrscheinlich völlig richtig,
ja. Ja, die ist völlig richtig aus meiner Sicht. Nur sie weist eben darauf, dass der Unrechtskern an anderer Stelle zu suchen ist, nicht an den Beratungsdienstleistungen als solche.
Ja, also auf jeden Fall die Gestaltung des Tatbestands ist wahnsinnig schwierig, denn anders als bei Beamten, Beamtinnen, ne, wo das viel leichter dann zu handhaben ist, sind Politiker und Politikerinnen ja auch legitimerweise viel mehr im Austausch auch mit gesellschaftlichen Akteuren. Ne? Ja. Das muss ja auch möglich sein. Ne? Und die Grenze dazu ziehen, das ist wirklich schwierig. Nur so, wie sie aktuell gezogen wird in 108e, das ist natürlich sehr problematisch. Also schon als diese neue Fassung beschlossen wurde, wurde zumindest aus der Strafrechtswissenschaft von Anfang an gesagt, das ist in weiten Teilen untauglich. Na, damit wird man nicht viel anfangen können. Das ist zum einen dieses Merkmal bei Wahrnehmung des Mandats, das schon angesprochen wurde, wo immer gesagt wurde, ja, Wahrnehmung des Mandats, das meint halt gerade nicht, dass ich außerhalb der eigentlichen parlamentarischen Arbeit wie meinen Einfluss geltend mache, meine Kontakte nutze, das ist nicht erfasst. Und ja, ein Stück weit kann man ja sagen, legitimerweise nicht erfasst, wenn man darüber erstmal nachdenken muss, wie man das regeln könnte. Und dann gibt es ja noch ein weiteres Merkmal, was jetzt hier noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber was den Tatbestand auch ganz massiv einschränkt. Das ist ein Handeln im Auftrag oder auf Weisung. Ja, und das wurde gleich von Anfang an sehr kritisch gesehen, weil es bedeutet, dass der Mandatsträger letztendlich sagt, ich habe mich dem unterworfen. Mhm. Soweit auch nur kurz gesagt wird, ich habe das tatsächlich, ich habe 10.000 Euro genommen, um so und so abzustimmen, aber ich fand das auch eine super Idee, ich hätte eh so abgestimmt. Mhm. Da sind wir raus aus der Strafbarkeit, ne? Das ist nicht mehr im Auftrag oder auf Weisung. Also man hat letztendlich einen Tatbestand geschaffen mit viel Tamtam, einfach auch in den internationalen Vorgaben gerecht zu werden, der, wie man ja auch sieht, was die Zahlen zeigen, auch wieder überhaupt gar keinen Folgen in der Praxis führt. Und das finde ich dann ärgerlich. Und was mich besonders geärgert hat, war, dass man dann nach den Maskendeals medienwirksam sagte, wir erhöhen den Strafrahmen. Also absurder geht es ja gar nicht. Man hat einen Tatbestand, der letztendlich nicht anwendbar ist durch seine tatbestandlichen Voraussetzungen, aber wir erhöhen die Strafe. Also das ist reine Symbolik. Ja. Ja, und sowas finde ich dann ärgerlich.
Das kann ich total nachvollziehen, weil damit natürlich auch die Politik pauschal wiederum an Glaubwürdigkeit einbüßt. Ne? Und deswegen wäre aber quasi aus meiner Sicht quasi das passende Gegengift, zunächst mal eine Offensive zu starten für mehr Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass da eine viel weitergehende Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse sinnvoll wäre und der Mitgliedschaften, als es das Abgeordnetenrecht zurzeit vorsieht. Insofern, das scheint mir die zentrale Stellschraube zu sein. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man den Straftatbestand gar nicht reformieren sollte, aber ich glaube, eine viel klarere Transparenz, wer zahlt wem was, wäre doch ganz zentral. Und also zum Beispiel gibt es da ja immer den Einwand der Abgeordneten, die als Anwälte tätig sind, ne, dass sie das ja gar nicht könnten. Aufgrund des Mandatsgeheimnisses ist natürlich formal juristisch korrekt, aber das ließe sich ja auch klarstellen, ne, dass man eben ein Mandatsverhältnis offenlegen muss, insbesondere auch namentlich, ne, denn sonst werden unter Umständen ja ganz erhebliche Summen gezahlt unter dem Siegel eines Mandatsverhältnisses. Und wenn das der Mandant, die Mandantin weiß, ja, dass die Beauftragung eines Anwalts, der MdB ist, eben zu dieser Offenlegung führt, dann würde ich auch immer denken, gibt es eigentlich keinen Grund, sich zu beklagen.
Ja, aber ich finde das Ansprechen ganz, ganz wichtig. Das Strafrecht ist eine Komponente und auch eine wichtige dann wirklich für die harten Fälle, aber dass wir auch unter dieser Ebene noch mehr auch in, ja, auch in gesellschaftlichen Dialog mal eintreten, aber was ist okay und was nicht, und das, wir wollen jetzt nicht zu weiter spannen, aber auch Spenden, ja? Also die Spenden wirklich von Großunternehmen an zum Teil 3-4 politische Parteien gleichzeitig, auch da denkt man ja, wieso, was ist der Hintergrund, welche Form von Einflussnahme steht da eigentlich dahinter? Also ich glaube, dass man über die ganzen Fragen Politik und Geld wirklich nochmal fundiert nachdenkt.
Ja, und das muss man allerdings, vielleicht nur um ein Stichwort noch in die Diskussion einzubringen, auch wenn das zugegebenermaßen jetzt nicht strafrechtlich ist, Stichwort Gemeinnützigkeit. Ne? Also ne, das wird eben ganz viel Geld von Unternehmen in die Politik geleitet, auf verschiedensten Wegen. Auf der anderen Seite ist die Wahrnehmung von eben von Interessen, die jetzt vielleicht nicht Unternehmen haben, sondern die Zivilgesellschaft hat, eigentlich nur dann möglich, wenn die Organisationen als gemeinnützig anerkannt sind. Zugleich aber hat der Bundesfinanzhof seine Spielregeln für gemeinnützige Organisationen in den letzten Jahren enorm verschärft. Insbesondere ist so eine Art allgemeinpolitisches Mandat weitgehend verboten. Ja, also es schadet grundsätzlich der Gemeinnützigkeit. Das ist jetzt knapp zusammengefasst, aber das ist das Kernproblem. Und da sieht man, da gerät einfach natürlich so die Balance des Diskurses in Gefahr. Ne? Unternehmen können beliebige Summen quasi steuerlich wirksam in die Politik spenden oder auch an PR-Unternehmen spenden. Das sind alles Werbungskosten, kann man alles quasi vom Ertrag abziehen, während das gemeinnützige Organisationen dieses Geld nur dann annehmen können, wenn sie gemeinnützig sind. Dann dürfen sie aber in keiner Weise politisch tätig werden. Ne? Und also klassisches Beispiel ist immer der Sportverein, der eine Lichterkette gegen rechtsradikalen Terror initiiert. Der begibt sich damit gemeinnützigkeitsrechtlich in eine Grauzone. Ja, bei manchen Finanzämtern schon in den roten Bereich. Und das kann nicht richtig sein. Insofern kann man, glaube ich, diese Transparenz für die Politik nicht denken, ohne zugleich die Spielregeln für die gemeinnützigen Organisationen weiterzuziehen. Ne? Denn die sind einfach als Gegengewicht zum Industrielobbyismus von zentraler Bedeutung.
Ja, das denke ich auch. Wir werden später auch noch über sensible Themen wie zum Beispiel Tierschutzstrafrecht sprechen, wo das sicher auch eine große Rolle spielt, so ein bisschen Level Playing Field, ja, also ja, genau. Diese Ausgewogenheit der Akteure. Und das ist natürlich durch die ökonomischen Interessen und Möglichkeiten dahinter ein Stück weit in Gefahr.
Also wir sehen, noch ist die Norm etwas zahnlos und die Erhöhung des Strafrahmens war dann doch wohl eher eine Alibi-Maßnahme. Daher gut, dass der Gesetzgeber sich eine Nachbesserung vorgenommen hat und wir sind alle gespannt, wie diese wirksame Ausgestaltung dann letztlich aussehen wird. Und das war auch schon der letzte Punkt des Koalitionsvertrags, den wir in dieser Folge besprechen wollen, und sind damit am Ende der Folge angelangt. Aber das soll es trotzdem noch nicht ganz gewesen sein mit dem Koalitionsvertrag, denn auch wenn wir heute schon einige Punkte abgeklappert haben, bleibt tatsächlich noch vieles, über das es sich zu sprechen lohnt. Und deswegen haben wir uns entschieden, zwei Folgen aus dieser Thematik zu machen und werden in der nächsten Folge noch weitere Punkte aus dem Koalitionsvertrag besprechen, von reproduktiver Selbstbestimmung bis hin zum Tierschutz. Und das Ganze wieder zusammen mit Elisa Hofen und Ulf Burmeier. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns für Teil 2 wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Jetzt erst recht ist ein Projekt des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Frau Professorin Dr. Elisa Hofen. Produktion Laura Barth, Johanna Demel, Jakob Horn und Julia Müller-Thuns. Skript und Recherche Johanna Demel, Jakob Horn, Laura Barth. Musik Jakob Horn. Tonschnitt und Postproduktion Julia Müller-Thuns.